und schön, euch zu sehen. Wie passend ist das am Pfingsten, wo man das Gefühl hat, der Geist führt die Gemeinde zusammen, und zu sagen, da ist noch mal was anders. Gleichzeitig ist er, der die Kommunikation möglich macht und wo ich auch sagen würde, hey, wow, Gemeinde ist nicht davon abhängig, es ist nicht abgerissen. Wir haben uns nicht in alle Winde zerstreut, sondern heute Morgen kann wieder ein Live-Gottesdienst stattfinden und wir sind wieder hier. Und gleichzeitig, wie gut ist es, wieder hier zu sein. Hans-Peter hat vorhin schon gesagt, ja, vielleicht hat uns Johnny eine Lösung für die Sache mit der Kommunikation. Ich habe keine. Und das ist der Witz dran. Ich möchte predigen über 1. Mose 6. Typischer Pfingsttext, kennt ihr, ja? 1. Mose 6, ja? In vielen Bibeln überschrieben mit der Turmbau zu Babel. Alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und dieselben Worte. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar. Und sie ließen sich dort nieder. Und sie sagten zueinander, auf, wir wollen Ziegel ziegeln und wir wollen sie im Brand brennen. So diente ihnen der Ziegel als Baustein und der Asphalt als Mörtel. Und sie sagten, auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Und uns so einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg Gott herab, um die Stadt zu besehen und den Turm, den die Menschen bauten. Und Gott sprach, sie alle sind ein Volk und sie haben eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer zu tun sie sich vornehmen. Auf, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und der Herr, er zerstreute sie über die ganze Erde und ließ davon, und sie ließen davon ab, die Stadt zu bauen. Darum nannte man sie Babel. Denn dort hat der Herr die Sprache aller Bewohner der Erde verwirrt. Und von dort hat der Herr sie über die ganze Erde zerstreut. Haben wir uns verstanden? Alle Bewohner der Erde hatten eine Sprache und dieselben Worte. Und mit diesem Auftakt beginnt die Geschichte. Übrigens, Klammer auf, nochmal ein kleiner Nebensatz. Wenn ihr mich nicht versteht, dann fragt nach. Wir haben jetzt insbesondere heute Morgen, glaube ich, ein paar Kinder da, weil das Kinderprogramm noch nicht angelaufen ist. Wenn ich euch zu schnell in irgendwelche Texte reinspringe, dann dürft ihr den Arm heben, einfach mal hä sagen, dann versuche ich das nochmal ein bisschen besser zu erklären, okay? Weil das ist nämlich ein Privileg eines Live-Gottesdienstes, dass sowas funktioniert. Also lasst uns das auch ausschöpfen. Also alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und dieselben Worte. Soweit noch verständlich, oder? Alle haben dieselbe Sprache gesprochen. Mit diesem Auftakt beginnt dieses Kapitel im ersten Buch Mose. Und damit auch diese Geschichte. Sprache. Sprache ist sowas unglaublich Interessantes. Kaum etwas ist, glaube ich, so kompliziert. Ich bin kein Linguist. Ich habe mir in der Vorbereitung ein paar Dinge aus Linguistik angeschaut. Hab mir gedacht, Mann, diese ganzen typischen Beispiele, die ich verwende, die sind aus linguistischer Sicht alle falsch. Kennt ihr das mit den Eskimo-Sprachen? Also, sorry, Inuit, ja, ihr wisst schon. Wo es immer heißt, die haben so und so viele Wörter für Schnee. Ja, ist völlig falsch. Ja, das liegt in einer Sprachstruktur. Die haben streng genommen nur zwei Basislexeme für Schnee. Also eigentlich haben die nur zwei Wörter. Die meisten Basislexeme für Schnee gibt es im Oberbayerischen. Also streng genommen haben die Oberbayern die meisten Worte für Schnee. Aber das sind so Dinge, da hat irgendjemand die Sprachstruktur nicht verstanden und deshalb hat sich so ein Mythos in die Welt gesetzt. Habe ich jetzt gelernt. Also offensichtlich ist Sprache nicht gleich Sprache und die Dinge sind nicht so einfach, dass jemand wie ich auch gleich die richtigen Beispiele wählt. Und Sprache ist so ein kleines Universum. Mein Universum. Ich glaube, so gut kennt ihr mich schon, um zu wissen, dass ich gerne mit Sprache spiele. Ich erinnere mich noch so an Beispiele, wo sich falsche Dinge sprachlich in meinem Kopf festgesetzt haben. Ein so ein Beispiel, kennt ihr das, dass Gott in die Welt kommt und er schlägt auf sein Zelt? Ja, das ist ein Albert-Frei-Lied. Und er kommt in die Welt und er schlägt auf sein Zelt. Ich habe mir immer diesen Gott vorgestellt, der auf sein Zelt schlägt. Und ich habe mich immer gefragt, was das soll. Und habe gedacht, ja, das ist irgendeine theologische Formulierung für die Anwesenheit Gottes, wenn der auf sein Zelt schlägt. Ja, wie lange habe ich begriffen, dass der Karl einfach zeltet und sein Zelt aufschlägt? Oder kennt ihr die Jungfrau aus Elkhorn? Ja, das ist auch so ein klassischer Kindermissversteher, ja? Von einer Jungfrau aus Elkhorn. Was ist ein Elkhorn? Wo kommt die her? Und man merkt so im Laufe seines Lebens, den einen oder anderen Fehler kann man da doch ausräumen. Man versteht irgendwann, dass Elkhorn kein Ort irgendwo im Nahen Osten ist. Also ausgewählt, aus Elkhorn, ja? Und das eine oder andere, da hat man dann doch das Gefühl, man macht sprachlich Fortschritte. Man schleift sich so ein bisschen, man wird geschickter, auch in der Kommunikation, das merke ich bei unserer Tochter. Da ist alles da. Das funktioniert schon ganz gut. Sie kann damit auch ganz gut kommunizieren und mit der Art, wie sie dann mit ihrem Blick durchaus einem klar machen kann, was man will. Und wenn Papa was versteht, dann spurt er auch. Aber ein bisschen mehr sprachliche Differenziertheit ist in der Predigt dann doch ganz hilfreich, glaube ich. Und dann merkt man auch, das Vokabular wächst an den Ecken, an denen ich mich auskenne. Da wird's differenzierter und besser. Und an den Ecken, an denen ich mich nicht ganz so gut auskenne, da ist mein Vokabular meistens auch etwas beschränkt. Meine Mutter hat irgendwann mal diesen Satz gesagt, ich glaube, ich habe es schon mal in der Predigt zitiert, macht aber nichts, der sich mir eingebrannt hat. Bei uns ging's beim Abendessen immer um Technik, hat meine Mama gesagt. So, Jahre später, in der Rückschau. Und ich glaube, ihre Wahrnehmung stimmt. Also nicht in dieser Härte, nicht mit diesem immer vielleicht. Darüber könnte man jetzt diskutieren und sagen, können wir das sprachlich etwas differenzieren, müsste kein immer sein. Aber wir hatten als Familie unsere Themenfelder und wir hatten insbesondere als Männer der Familie unsere Themenfelder. Und da wir 4 davon waren, gegen 2 Frauen, ja, war das Prinzip bei uns, die Frau schweige beim Abendessen. Die Welt, die hat Grenzen, die hat sprachliche Grenzen. Und die erste sprachliche Grenze ist schon die zur nächsten Familie. Ich konnte zum Beispiel ganz gut mit Leuten, die auch technisch oder handwerklich können. So bin ich vorgeprägt, da habe ich ein gutes Vokabular für, kann ich gut drüber reden. Ja, also wir können uns gerne stundenlang drüber unterhalten, wie sich irgendwelches Holz verhält oder wie sich irgendwelche Maschinen verhalten. Wir können uns über eine Kappgärungssäge unterhalten, ja, hat mein Schwiegervater sehr gefreut. Dafür ist mein Vokabular ausgelegt und für diese Dinge kann ich mich begeistern. Das habe ich von klein auf aufgesogen. Und Menschen, die dieses Feld auch bespielen, mit denen kann ich mich ganz leicht unterhalten. Schwieriger wird's mit artverwandten Feldern schon. Also Beispiel Autos zum Beispiel. Die haben ja auch was mit Technik zu tun. Und dann ist immer, wenn du sagst, naja, also ich bin so ein Handwerker, dann kommt mir immer, oh super, Autos. Dann denkst du, Autos, habe ich keine Ahnung von. Also wenn wir über die Werkzeuge reden, die du dazu benutzt, ja, da kommen wir weiter. Aber wenn du mir was von den Teilen erzählst, die du reparierst, habe ich keine Ahnung. Und je weiter sich dieses Feld davon entfernt, desto dünner wird's. Und wenn du dann in ein anderes Feld reinspringst, zum Beispiel Politik, da merke ich, da habe ich von zu Hause aus nicht das richtige Vokabular. Da musste ich mir vieles in den letzten Jahren auch so ein Stückchen anlesen. Und das ist auch gut. Das ist auch gut, wenn man da irgendwo Fortschritte macht. Gleichzeitig merke ich, es gibt genug andere Felder, davon habe ich einfach keine Ahnung. Gärtnern. Je weiter ich mich von meiner Familie entferne, desto schwieriger wird es mit der Kommunikation. Und da gibt es Themen, die sind bei mir unterbelichtet, da tue ich mir einfach schwer mit. Und da gibt es Leute, die haben da ein wesentlich geschniffeneres Vokabular. Und das ist glaube ich, in allen Bereichen so und es wird euch auch begegnen. Es gibt zum Beispiel Leute, die kommen einfach aus einer anderen Bildungsschicht als ihr. Oder es gibt Leute, die haben einen anderen kulturellen Hintergrund. Soll es wirklich geben, ja? Oder es gibt Leute, die sprechen einen anderen Dialekt. Ich komme aus Oberschwaben, ich weiß, wovon ich rede. Oder es herrscht einfach in der Familie ein anderer Ton. Ich fürchte, ich habe keinen von meinen Handwerkern so wirklich verständlich machen können, dass irgendwas tatsächlich brennt. Weil wenn ich denen sage, es wäre nett, wenn du mal vorbeikommst, das verstehen die nicht. Das ist nicht böse gemeint, es ist einfach nur so. Die sind ein anderes Vokabular gewöhnt. Das macht es nicht besser. Es ist einfach nur so. Und oft sind die Worte dieselben und wir verstehen uns trotzdem nicht. Und dann gibt es Leute, die kommen wirklich aus einem ganz anderen Umfeld, wo ganz anders kommuniziert wird. Und spätestens da merke ich, selbst wenn wir dieselben Worte haben, da reißt Kommunikation irgendwo ab. Ironie wäre so ein ganz einfaches Beispiel, wo ich schon merke, ich benutze das total gern, aber es kreiert ein Innen und ein Außen. Wenn ich etwas sage und ich meine nicht, was ich sage, sondern genau das Gegenteil, dann gebe ich nur dem die Chance, mich zu verstehen, der weiß, wie ich tick und nicht weiß, was ich sage. Weil der hört, was ich sage, hat mich falsch verstanden. Das ist doch bescheuert, oder? Wie verrückt, wie kompliziert ist Kommunikation? Jetzt ist es überhaupt nicht das Problem, mit jemandem außerhalb meiner Familie zu kommunizieren. Ja, meistens kann ich ganz gut mit Jona reden. Aber je weiter jemand von mir und von meiner Art zu kommunizieren weg ist, desto höher ist das Potenzial, dass wir uns missverstehen. Und desto anstrengender wird einfach Kommunikation. Desto weniger kann ich auf das zurückgreifen, in was ich das Gefühl habe, ich bin ein Fisch und ich schwimme. Und desto mehr muss ich aufpassen, wie ich Dinge sage und wie ich Dinge höre. Also innerhalb einer Familie, geht mal auf eure Familie, innerhalb einer Familie, das kennt ihr vielleicht auch, da habt ihr dieselbe Sprache und die gleichen Worte. Vielleicht. Vielleicht ist es bei euch auch anders, ich weiß es nicht, aber ich glaube, oft ist es so. Wie hier in dieser Geschichte also. Zumindest fast wie in dieser Geschichte, weil hier formuliert der Text sogar noch eine Spur radikaler. Er sagt nämlich nicht, die haben die gleiche Sprache und die haben die gleichen Worte, sondern er sagt, es ist dieselbe Sprache und es sind dieselben Worte. Wer von euch sind Tatort-Fans? Wir können jetzt wieder solche Dinge machen. Okay, wir haben immer ein paar hier. Krimi-Fans? Okay, was haben wir gelernt? Wenn zwei Leute die gleiche Geschichte erzählen, was sind sie dann? Was? Lügner, das ist die gleiche Geschichte. Ja, normalerweise sind das Zeugen. Das ist okay, die haben es beide gesehen. Was sind zwei Leute, die dieselbe Geschichte erzählen? Jetzt darfst du nochmal. Was? Die haben das abgesprochen, genau, die sind Komplizen. Oder Lügner. Da passt irgendwas nicht. Die haben sich abgesprochen, da gibt es keine Vielfalt mehr, sondern da gibt es eine abgesprochene und übergestülpte Sicht. Und ich unterstelle jetzt mal unserem Text ganz frech was. Das, was hier passiert ist, und ich glaube, das ist auch was in unserer Gesellschaft immer wieder passiert, was in unserer Gemeinde immer wieder passiert, und was an allen Ecken, wo Menschen aufeinandertreffen, immer wieder passiert, ist, dass eine homogene Gruppe entstanden ist. Und diese Gruppe, die ist so homogen geworden, dass sie eine Einheitssprache hat. Ich bin so froh, dass wir dieses Problem in der Gemeinde nicht haben. Ja, es ist gut, wirklich. An manchen Ecken haben wir es auch. Gar keine Frage. Aber an vielen Ecken haben wir es nicht und das ist gut so. Gruppen dürfen, glaube ich, nicht zu homogen werden. Und zumindest in Ansätzen kenne ich das aber aus jeder Ecke meines Lebens. Dass du immer so Gruppen hast, wo du sagst, Mensch, das ist schön, da kann ich mich fallen lassen, die sprechen alle dieselbe Sprache. Brauche ich überhaupt nichts sagen, die wissen schon alle. Wenn ich den Mund aufmache, sagen die schon, ist okay. Klar. Zurück zur Familie. Alle Völker, die bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind, was war kurz davor? So eine kleine Sintflut. Ja, alles einmal ausradiert. Bisschen Wasser. Da bleibt eine Familie übrig. Und aus dieser einen Familie entstehen wieder die Völker. Also das ist ein paar Jahre her, da war das noch eine Familie. Insofern ist es überhaupt kein Wunder, dass die alle sagen, naja, wir sind doch eigentlich fast noch eine große Familie. Ein Verständnis, eine Weltdeutung, ein Gott. Wer redet hier in diesem Text mit wem? Ist euch mal aufgefallen, dass niemand in diesem Text, die reden alle untereinander, aber die reden nicht mit Gott. Lustig, Gott redet auch nicht mit denen. Da scheint es irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten zu geben. Aber Gott steigt extra aus dem Himmel herunter, um zu gucken, was die da unten fabrizieren. Nachdem die versuchen, einen Turm bis zu ihm hochzubauen. Hier bildet sich ein geschlossenes System. Ein geschlossenes System, das sich gegen Einflüsse von außen selbst immunisiert. Das Ding ist in sich selbst stabil. Die wissen ja alle, was sie voneinander denken. Die wissen auch alle, was sie über die Welt denken müssen. Die wissen alle, wen sie brauchen, einander. Da sagen sie auch, hey, lasst uns nicht auseinandergehen, wir haben es so kuschelig. Und dieses System, das stärkt sich nach innen. Und da wird alles ganz genau vermessen. Da wird alles erklärt. Da wird alles aus menschlicher Sicht so richtig gut gemacht. Da werden Ziegel geziegelt. Und da wird nicht mit ungenauen Fundsteinen gearbeitet. Da bildet sich so eine Schönheit in Einfachkeit. Und gleichzeitig eine absolute Armut. Und der hebräische Text, der spielt damit. Das sind so Wortspiele. Da werden gebrannte Ziegel geziegelt gebrannt. Und da wird Mörtel gemörtelt. Also das sind verschiedene Wörter, die aber ähnlich klingen. Und die Bibelübersetzungen versuchen es dann immer bewusst auseinanderzuziehen und zu sagen, nee, das sind zwei Wörter. Ist auch so. Aber im Hebräischen klingen die ganz ähnlich. Also da wird irgendwas zusammengeführt. In eine ganz einfache Sprache. Und in dieser Sprache funktioniert wahrscheinlich alles ganz gut. Aber sie ist gleichzeitig sehr beschränkt. Klarheit ist gut. Aber nicht, wenn sie auf Kosten der Einfachkeit Zusammenhänge verkürzt oder sie in ein System presst. Und was macht Gott? Was macht Gott? Der hat sich schon längst für die Vielfalt entschieden. Deshalb lautet ja ganz am Anfang dieser Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch und verteilt euch auf die ganze Erde. Und es ist lustig. Das scheint mich Gott echt wichtig zu sein. Wann sagt er das wieder? Nach Noah. Also geht ein Text unmittelbar voraus, ja? Also Gott ganz am Anfang sagt, hey, verteilt euch auf die ganze Erde, macht euch untertan, ja, passt auf das Ding auf. Gute Sache, nicht beutet sie aus. Dann verbocken sie es so ein bisschen, dann kommt dieses Intermezzo mit dem, wir resetten das Ganze nochmal. Und dann gibt Gott denselben Auftrag nochmal und sagt, okay, versucht's nochmal, ja? Verteilt euch nochmal. Macht euch die ganze Erde untertan. Überall hin. Verstreut euch. Vielfalt. Und ich habe euch da auch auf die verschiedenen Kontinente, damit es nicht so einfach wird, gleich ein paar verschiedene Tiere gesetzt. Ich habe keine Kühe nach Afrika gesetzt. Da gibt's Giraffen und da gibt's Elefanten, aber da gibt's dafür in einer anderen Gegend auch Rehe und irgendwo anders gibt's Wale. Weil Gott ganz offensichtlich keine Lust auf Einspurigkeit hatte. Ansonsten hätte er irgendwie die Welt mit lauter so Adams gefüllt. So Klonkriegermäßig. Gott hat sich längst für die Vielfalt entschieden. Und deshalb beauftragt er nach Noah und nach der großen Flut dieses Volk neu mit diesem Auftrag. Und wenn Gott extra nach Babel hinabsteigt und dann sagt er zu denen, also er sagt zu sich, er sagt nicht zu denen, er sagt zu denen gar nichts. Dann sagt er zu sich, also nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. Sind die Menschen jetzt allmächtig? Ich glaube, diese Aussage sagt mehr über die Menschen aus, als über das, was sie vermögen. Was sie sich zu tun vornehmen. Das ist ein in sich geschlossenes System. Die haben, wenn ich mit meinem Vater über Technik rede und das Einzige, was uns interessiert, ist Technik, dann geht es für uns nur noch darum, technische Lösungen zu finden. Alles andere ist ausgeblendet. Das ist nicht mehr unser Horizont. Und die haben einen relativ kleinen Horizont. In diesem Horizont funktionieren die. Und Gott sagt, das ist ja okay, aber ich habe ein Problem mit eurem Horizont. Und wenn ihr einen Horizont schafft, in dem ihr alles schafft und sagt, Mensch, sind wir die großen Macker, weil wir schaffen alles, dann haben wir nicht erreicht, dass ihr all das macht, wofür ihr beauftragt seid, sondern dann habt ihr einen Zirkelschluss erreicht, in dem ihr euch richtig gut fühlt. Ein vermessenes Projekt, Weltruhm zu erlangen. Der goldene Käfig und der blinde Fleck ihrer großen Familie. Offensichtlich war ihr Thema nicht Technik. Auch nicht Aktien, nicht Politik, sondern Ruhm. Sich ein endloses Denkmal bauen, ihre Weltdeutung festmauern. Und es ist eine Weltdeutung, deren Armut auf den zweiten Blick aus der Geschichte schreit. Da ist kein Kontakt zu Gott, auch kein Bedarf. Vorsicht, Vorsicht vor jeder Stelle, in der sich ein System in sich selbst schließt. An dem die Argumente anfangen abzuperlen. Wo es ganz leicht wird, ein Drinnen und ein Draußen zu definieren. Wo es ganz leicht wird, in Wir und Die zu unterscheiden. Das heißt nicht, dass nicht an manchen Ecken solche Unterscheidungen okay sind. Aber prüft das. Werdet an der Ecke misstrauisch. Und Gott? Gott schafft neue Vielfalt. Und es fällt ihm überhaupt nicht schwer. Alles, was er dazu braucht, ist ihre Sprache zu verwirren. Und schon verlieren sie sich in unterschiedlichen Deutungen der Dinge. Die leben sich auseinander. Die verstehen sich nicht mehr. Und statt dieses Turms, den sie errichten wollten, der bis in den Himmel reicht, entsteht echte Vielfalt aus einer Einheitlichkeit. Ich weiß, das Leben ist manchmal leichter, wenn die Menschen in unserer Nähe eine sehr ähnliche Sprache sprechen wie wir. Und wenn sie am besten noch eine sehr ähnliche Deutung von Erlebten mitbringen. Wenn klar ist, welche Grenzen gelten. Was geht und was nicht. Was ist richtig, was ist falsch. Das ist auch gut. Und es ist auch gut, dass wir uns auf Dinge einigen. Aber wenn wir anfangen, nicht mehr die gleiche, sondern dieselbe Sprache zu sprechen, dann müssen wir aufpassen. Es könnte sein, dass wir hier gerade einen riesigen blinden Fleck entwickeln. Gott lässt sich da ein bisschen Zeit, bis er dann den nächsten Schritt in diesem Kommunikationsseminar geht. Pfingsten. Da ist so eine Truppe. Die ist schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs und jetzt sitzt sie da und sie wartet. Klammer auf, es geht um die Jünger, Klammer zu. Vieles passiert, Neues, Verwirrendes. Jahrelang haben sie gelernt. Und erst neulich wurde ihre Weltdeutung nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Von Gott persönlich. Der hat zuerst Jesus sterben lassen, von dem sie gedacht haben, der bringt ihnen jetzt alles bei. Und dann hat er ihn von den Toten zurückgeholt, als sie dachten, alles wäre aus. Er hat den Tod überwunden. Und jetzt sind da verschiedene Typen. Fischer, Zöllner, Frauen, Junge, Alte. Und die haben gelernt, was Einheit ist. Von Gott in ihrer Mitte. Also da war nicht einer, der hat ihnen gesagt, ihr müsst jetzt miteinander unterwegs sein. Sondern da war einer, der hat die Mitte dieser Gemeinschaft gebildet. Und sie lernen, von Gott zu sprechen. Sprachfähig zu werden. Von Jesus, der Gleichnisse von Gott erzählt, der den Leuten nicht nach dem Mund redet, überhaupt nicht, und an fast keiner Ecke. Aber er spricht ihre Sprache, er schaut ihnen auf den Mund. Und dann kommt Pfingsten und wieder kommt Gott und wieder steigt er herab, wie schon damals bei Babel. Diesmal in Form des Heiligen Geistes. Und wieder tut er ein Wunder und wieder geht es um Verständigung. Gott wiederholt sich. So als wollte er nochmal nachfragen, haben wir uns verstanden? Und dann kommt Pfingsten. Und die Jünger sind zusammen in Jerusalem und sie haben ausgeharrt, nachdem Jesus wieder in den Himmel zurückgekehrt ist. Sie sind beieinander geblieben. Sie sind nicht auseinandergelaufen. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit. Obwohl jeder irgendwo noch Familie und Beruf hat wahrscheinlich. Obwohl sie sich wahrscheinlich nicht so leicht tun an manchen Ecken, sich untereinander zu verständigen, was man immer wieder merkt, wenn dann doch wieder ein Streit unter den Jüngern ausbrach. Wer jetzt der Größte unter ihnen ist oder so. Und dann kommt der Heilige Geist. Ihr Kinder kennt ja die Geschichte. Reicht's, wenn ich zwei Sätze dazu mache? Ja, da kommt ein Brausen Und wie Feuer heißt, wie Feuer kommt es auf die Jünger. Und plötzlich haben sie den Heiligen Geist. Jesus hat ihnen versprochen, ja? Zungen zerteilt wie von Feuer. Und dieses Ereignis wird im Nachhinein als die Geburt der Kirche bezeichnet. Und das finde ich total passend. Es braucht für echte Gemeinschaft mehr als ein gemeinsames Ziel. Es braucht einen Übersetzer, eine lebendige Mitte für diese Menschen. Es braucht einen Vermittler. Es braucht Gott. Und das Erstaunliche ist, wieder kommt Gott. Diesmal nicht, um menschliche Einheit zu zerstören, sondern um eine göttliche Einheit mit ihm als Mitte zu bilden. Und er kommt nicht in eine Gruppe mit einer Einheitssprache und einem Einheitsziel, sondern er kommt, um Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen als seine Kinder zu sammeln. Also eine neue Familiengeschichte. Und die meisten davon sind adoptierte Kinder. Mit Gott als Vater und mit den Menschen als seinen Kindern beginnt die Geschichte der Kirche. Und sie beginnt damit, dass die Jünger anfangen, von Gottes großen Taten zu erzählen. Und es geht ihnen nicht um Ruhm für ihre Unsterblichkeit. Es geht ihnen um Gottes Ruhm für ihre Unsterblichkeit. Es geht ihnen nicht um ihre großen Taten, die sie sich in den Kopf gesetzt haben, sondern es geht ihnen um die großen Taten, die Gott bereits getan hat. Und Gottes Geist, der schafft eine neue Einheitssprache und er macht sie alle eins. Weil die unterschiedlichen Sprachen nach Babel und Turm zur Trennung und zur Verwirrung geführt haben. Macht er das? Nein, macht er nicht. Macht er nicht. Macht er nicht. Er schafft keine neue Einheitssprache. Er schafft auch keine neue einheitliche Deutung. Das geht ganz schnell schief. Was er stattdessen tut, ist erstaunlich. Alle Menschen, die dort zusammenlaufen, hören die Jünger in ihrer Sprache predigen. Sogar in ihrem Dialekt. Da würden selbst die Schwaben was verstehen. Was Gott hier macht, ist ein Verständigungswunder. Und es wird der Gemeinde an diesem Tag geschenkt. Die junge Gemeinde, die erste Gemeinde, beginnt mit einem Verständigungswunder. Und nicht Petrus erzählt was, hält so einen theologischen Fachvortrag. Manche verstehen ihn, am besten die Jünger, die schon länger unterwegs waren, die nicken alle eifrig in der ersten Reihe. Dann in der zweiten Reihe hocken die, die haben so ein bisschen was mitgekriegt, die nicken auch noch, weil die vorne in der ersten Reihe nicken. Die in der dritten Reihe, die nicken ein. Nein. Die verstehen ihn. In ihrer Sprache. Kappadokier und Meder. Genauso wie die Galiläer. Genauso wie die, die ganze Zeit dabei waren. Weil der Heilige Geist Verständigung möglich machen will. Weil der Heilige Geist Verständigung möglich macht, wenn er es will. Wir können ohne Gott miteinander reden. Können wir. Und wir können uns auch ohne Gott miteinander verständigen oder versuchen, irgendwen zu überzeugen. Aber wenn wir uns wirklich verstehen wollen, und zwar innerhalb der Gemeinde wie auch, wenn wir Gott nach außen tragen wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Und ohne ihn bauen wir einen babylonischen Turm. Und jetzt kommt die gute Nachricht an der ganzen Angelegenheit. Wir haben ihn. Und wir dürfen auf ihn zurückgreifen. Dafür ist er gekommen. Dafür war er uns versprochen. Und wir dürfen ihn einladen. Und wir dürfen ihn bitten, die Mitte unseres Hörens, Redens und Verstehens zu bilden. Okay, ein paar Versuche von mir, euch noch zu sagen, wie könnte das aussehen? Wie schafft der Heilige Geist Verständigung? Der Heilige Geist schafft, lerne ich in dieser Geschichte, Zuhörer. Er ermöglicht es jedem, die Botschaft in seiner Sprache zu hören. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Reden und Hören nicht absolut fassen. Und dass wir nicht davon ausgehen, dass Kommunikation ein Selbstläufer wäre. Dass wir ein geschlossenes System schaffen. So dieses christliche Kanaanäisch. Oder dass wir meinen, alle müssten uns schon verstehen. Ja, ich gehe mal davon aus. Ich stehe hier vorne, ich erzähle euch was, ich gehe mal davon aus, ihr versteht mich. Das ist interessant, wenn man dann mal rückgespiegelt kriegt, was Leute verstanden haben. Dann denke ich, Mann, da war der Heilige Geist ganz schön am Wirken. Dass sich alle verstehen, das passiert nur in geschlossenen Systemen. Das passiert nur in Babel. Aber wir können und wir müssen und wir dürfen um ein verständnisvolles Hören bitten. Und diese Aufgabe ist ihm nicht zu klein oder zu unwichtig. Ganz im Gegenteil, das war seine erste Amtshandlung, als er kam. Dass er sich darum gekümmert hat. Dass er gesagt hat, als allererstes bilde ich mal für euch ein gutes Hörgerät. Dann können wir weiterreden. Der Heilige Geist behält Einheit in Vielfalt. Die Gemeinde kehrt nicht hinter den Turmbau von Babel zurück. Sie behält an manchen Stellen auch ihre sichtbaren Kommunikationsprobleme bei. Die Einigkeit wird nicht umsonst beschrieben als Einigkeit im Geist, im Ringen um das Band des Friedens. Im Geist ringend um das Band des Friedens. Der Heilige Geist ist selbst Schöpfer dieser Einheit. Im Geist. Und er ist ihr Erhalter und ihr Fürsprecher. Aber er ist kein Gleichmacher und kein Unterdrücker. Hebräisch setzt sich nie als Sprache für die Gemeinden durch. Ist doch erstaunlich, oder? Hätten wir doch machen können. Hätte doch der Heilige Geist kommen können, sagen können, so, jetzt sprechen wir mal Gottessprache, jetzt sprechen wir alle Hebräisch. Hat er nicht getan. Sondern er bleibt bei der Vielfalt. Und er bekennt sich auch dazu und sagt, das ist okay so. Meine Kinder sind auch adoptierte Kinder. Es sind meine Kinder und es sind wirklich meine Kinder. Aber sie dürfen auch eine andere Sprache sprechen. Und ich glaube, es ist auch wichtig für uns, dass wir das zulassen. Und wir uns dessen bewusst sind, dass das okay ist. Drittens, der Heilige Geist beginnt, sein Reich zu bauen. Bei Babel geht es noch um menschliche Ziele. Da geht es um menschliche Kommunikation, da geht es um menschliches Hören. Da ist alles gut und alles hinreichend, solange die Sprache und das Ziel dasselbe ist. Spätestens seit Babel ist es das aber nicht mehr. Haben wir gelernt in der Geschichte. Mit Gottes Kommen setzt Gott ein neues gemeinsames Ziel. Immer noch mit verschiedenem Verständnis, nicht hinter Babel zurück. Immer noch mit verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Kulturkreisen kommend. Immer noch Akademiker, Handwerker und Bauern auf einem Haufen. Entschuldigung, soll nicht abwertend sein. Ich glaube nur, dass wir da verschiedene Kommunikationsebenen haben. Und in allen Kulturkreisen und aus allen Kulturkreisen kommend beginnt die junge Kirche Gottes Reich zu bauen. Und es ist ein geistliches Reich. Und die Art, wie sie reden und wie sie zuhören, wird sich künftig an der Frage messen lassen müssen, dient das, was ich sag oder was ich höre, dem Reich Gottes? Wem dient eigentlich meine Aussage? Mir? Meiner Rechtfertigung? Meinem Stolz? Ich bin da meistens ziemlich gut. So, wenn ich das Gefühl habe, irgendwer sagt mir was und ich überlege mir in meinem Kopf schon, was würde ich jetzt erwidern, um dem zu sagen, ich habe übrigens Theologie studiert. Und ich sage dir jetzt, wem dient mein glattgebrannter, perfekt künstlicher Ziegel? Dieses System, was in sich so geschlossen ist, so makellos und so tot. Wem dient das? Gott oder meinem Ruhm? Und der Heilige Geist, der fängt erst gar nicht an mit diesen geziegelten Ziegeln und diesem gemörtelten Mörtel zu mörteln. Der bearbeitet viel lieber lebendige Steine. Da, wo wir miteinander unterwegs sind. Da, wo wir Gottes Reich bauen. Da, wo wir etwas von dem sehen wollen, was er tut. Da brauchen wir auch in jeder Kommunikation, in allem Sagen und Hören ihn. Und am Ende müssen wir nicht Recht haben oder Recht bekommen. Auch wenn uns das natürlich gut tut. Und wir müssen auch nicht Gott verteidigen, ja? Das kriegt er schon selber hin. Das kann er ganz gut, das hat ein Babel bewiesen, dass er das kann. Und zwar auf eine Art, die durchgreifenden Erfolg hatte. Was wir müssen, ist auf ihn hören. Und es geht, glaube ich, bei Kommunikation nur sehr am Rande darum, dass wir uns über oder unterordnen oder dass wir Recht haben oder Recht bekommen, sondern es geht darum, dass wir einander verstehen. Damit wir gemeinsam an seinem Reich bauen können, weil er die lebendige Mitte unserer Gemeinde sein möchte. Und nicht nur unsere Gemeinde, sondern der ganzen Christenheit. Und dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen. Ja, ich weiß, da stecken noch ein paar andere Dinge drin. Aber das wäre für mich die Lehre aus Babel. Und Martin Luther sagt, die Sprache sind die Scheiden, darin die Schwerter des Heiligen Geistes verborgen stecken. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir lernen, dass die Sprache ein scharfes Schwert ist, das wir da führen. Und dass es gut ist, zu wissen, dass wir den Heiligen Geist für genau diese Form der Kommunikation schon brauchen. Der fängt nicht irgendwo danach an. Der fängt nicht erst an, wenn es dann fancy wird und verrückte Dinge geschehen. Sondern der fängt an dem Punkt an, wo wir sagen, wir sind ein lebendiger Leib. Und wir wollen uns verstehen und wir wollen uns nicht gegenseitig verletzen. Lasst uns miteinander weitergehen. Lasst uns miteinander beten und miteinander reden und aufeinander hören und ein gemeinsames Verständnis entwickeln und darum beten. Und fragen, was bringt Gottes Reich voran? Und liebevoll miteinander umgehen. Und seid darauf bedacht zu wahren, schreibt Paulus, die Einigkeit im Geist, durch das Band des Friedens. Doppelpunkt. Ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller. Der da ist über allen und durch alle und in allen. Amen.